Es gibt zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Das erste ist Chinesisch. Sorry, David. Das zweite ist, warum Christen so wenig beten. Für das erste gibt es keine Lösung. Für das zweite schon. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt heute und das, was wir von Daniel hören und nachher noch von einer ganz wunderbaren Person, uns animiert, zumindest wenn du ein bisschen bei dem Zweiten auch sagst, ja, ich verstehe das auch nicht, am Ende der Predigt ein Stückchen weiter bist. Und ich reduziere es heute, was ich mit Beten meine, auch aufgrund dessen, was wir heute aus Daniel 9 lesen werden, auf eine ganz einfache Formel: Beten ist Reden mit Gott. Beten ist noch viel mehr, ich weiß, aber heute möchte ich diesen einen Aspekt nur herausnehmen. Beten ist Reden mit Gott. Das werden wir gleich sehen, was Daniel gemacht hat. Vielleicht hätte ich dir anfangs so ein bisschen schockiert und du sagst, boah, ich bete doch schon relativ viel und wir als Gemeinde beten doch auch schon relativ viel. Ja, kann sein. Gegenfrage, kannst du zu viel atmen? Also vielleicht könntest du eines Tages ja auch auf die Idee kommen, also ich habe jetzt jeden Tag meines Lebens geatmet, ich höre jetzt mal auf damit. Was würde passieren? Du wärst tot. Ein sehr schlauer Mensch, Henry Newman, anglikanischer Bischof, 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt, Gebet ist Atemholen der Seele. Wenn wir also aufhören mit Atmen, dann stirbt unsere Seele, dann stirbt unser geistliches Sein, dann stirbt unser geistlicher, unser innerer Mensch, wie Paulus es im Epheserbrief schreibt, unser inwendiger Mensch. Das heißt, Gebet als Atemholen der Seele zu verstehen, heißt, man kann nie genug beten. Gut, man kann hyperventilieren. Ich weiß nicht, wie das dann im Gebet wäre. Also wie man gebetstechnisch hyperventiliert, weiß ich nicht, habe ich noch nicht erlebt. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr stehen, geistig zu hyperventilieren. Im zweiten Teil des Daniel-Buches, zu dem wir jetzt gelangen, und wir überspringen zwei Kapitel, weil wir landen in Kapitel 9 schon, da verbindet sich Realität und Prophetie. Nächsten Sonntag, zum Abschluss der Predigtreihe, wird es nochmal ganz besonders um Prophetie gehen. Der zweite Teil des Daniel-Buches ist aber keine reine Prophetieschau im Sinne von, was einmal passieren wird, das auch. Aber es ist an ganz konkreten Ereignissen verankert. Und das lesen wir gleich zu Beginn des Abschnittes. Wir lesen heute mal ein paar Verse, nicht das ganze Kapitel 9, aber wir lesen ein Gebet, das Daniel spricht und durch das er Einfluss nimmt. Und es ist, Heidi hat es vorhin ja gesagt, eigentlich nur ein Gebet, weil Daniel regelmäßig gebetet hat und für ihn das Gebet so wichtig war, dass er sich das nicht hat nehmen lassen. Deswegen landete er ja in der Löwengrube. Und wir lesen ein ganz besonderes Gebet in Kapitel 9 und ihr könnt mitlesen, der Text kommt vorne auch. Es sind nicht das ganze Kapitel 9, das ist recht lang. Lest es ruhig aber daheim mal am Stück. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Wir befinden uns gegen Ende des babylonischen Exils und Daniel hat den Propheten Jeremia gelesen, 70 Jahre neigen sich dem Ende zu. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und von ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat's über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Haben wir eben gesungen. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merk auf. Tu es und säume nicht. Um deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Wow, was für ein Gebet, das Daniel hier spricht. Es ist in der Lutherbibel übersetzt mit einem Bußgebet, das er für das Volk spricht. Und anhand dieses Gebetes werde ich auf vier nur kurze Gedanken eingehen, was Gebet eigentlich ist. Vielleicht sagst du dir, jetzt bin ich schon 100 Jahre Christ. Jetzt muss mir doch keiner sagen, was Gebet ist. Vielleicht doch. Vielleicht sind ein paar Gedanken dabei, wo du sagst, okay, so habe ich das noch nie verstanden. Ich sehe es vielleicht auch komplett anders, aber ich lasse mich mal drauf ein. Nicht, dass jetzt kommt endlich die Lösung, was ist Gebet? Nein, aber vielleicht ist es eine Anregung dessen, was ich meine, was wir von Daniel lernen können, was Gebet ist. Deswegen der erste Gedanke, was ist Gebet? Und es gibt beim Beten so eine Vorstellung oder man hört es auch immer wieder, im Gebet bewegen wir Gottes Arm. So, jetzt lasst uns das mal ganz praktisch uns überlegen, wenn dem so wäre. Wenn wir durch Gebet Gottes Arm bewegen, heißt das, ohne Gebet tut er nichts? Heißt es, durch Gebet wecken wir einen tauben und faulen Gott auf und treten ihm in den Allerwertesten und sagen, jetzt mach endlich mal was? Wann haben wir dann genug gebetet, geatmet, Atem geholt für unsere Seele? Wenn wir durch unser Gebet Gott bewegen, dass er etwas tut. Wie müssen diese Gebete aussehen? Wer muss sie sprechen? Wie oft muss er sie sprechen? Und was, wenn er nichts tut? Haben wir dann echt zu wenig gebetet? Liegt es dann an uns? Ich finde diese Theologie gefährlich und falsch. Weil ich nicht glaube, dass Gebet wie so eine Verhandlungssache ist, nach dem Motto, okay Gott, du bist gut zu mir, das stimmt, aber du kannst jetzt auch mal was für mich machen. Oder unbewusst sagen wir das, hoffentlich wirklich nicht bewusst, Gott, ich bin jetzt so lange Christ, jetzt kannst du doch auch mal was für mich machen. Das steckt aber ganz oft, würde ich behaupten, latent in unseren Gedanken, wenn wir beten, dass es wie so eine Verhandlungssache ist, ein Verhandlungstisch, Geschäftspartner und jetzt verhandeln wir mit Gott. Ja, ich weiß, es gibt Stellen in der Bibel, die lassen das zu, dass man so denkt. Denken wir an Abraham, der die Gerechten in der Stadt gesucht hat und Sodom und Gomorra und kein einziger und was weiß ich was. Ja, bist du Abraham? Bist du Mose? Bist du David? Also du schon, aber ich meine jetzt den in der Bibel. Also immer mal schön die Relation wahren. Mir ist wichtig zu sagen, dass Gebet keine Verhandlungssache ist, sondern ein Mitkämpfen an Gottes Seite. Und das, ihr Lieben, sollte uns doch eigentlich in Staunen versetzen, dass dieser Good Good Father, von dem wir gesungen haben, der Schöpfer dieses Universums, ganz am Anfang haben wir es gesungen, du regierst das ganze All, du hast es geschaffen, dass dieser Gott überhaupt uns hört. Wir haben gar kein Recht, dass er uns hört. Wir sollten nicht so anmaßend sein und sagen, Mensch, ich bin so toll. Nein, Gott tut das freiwillig. Er tut es, weil er dich liebt und weil er sagt, komm an meine Seite und lass uns jetzt zusammen gegen alles kämpfen, was gottfeindlich ist, in deinem Leben und in der Gesellschaft, in der Politik. Gehen wir zu Daniel, im Exil. Stell dich an meine Seite und wir kämpfen zusammen gegen das, was in dieser Welt und in deinem Leben, das reicht vom ganz Persönlichen, wo wir Schicksalsschläge erleben, wo wir Trauer erleben, wo Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, egal ob das gesundheitlich, beruflich, finanziell, egal in welchem Bereich es ist, steckt der Teufel dahinter. Und Gott sagt, stell dich an meine Seite und wir beten zusammen. Und beten ist mehr als ein Bitten und Betteln. Beten ist ein Proklamieren in unserer Welt, ein Ausrufen in meine Welt, in deine Welt, in die geistliche Welt, dass ich an Gottes Seite stehe und mit ihm kämpfe. Und das hat Daniel getan. Das hat Daniel so sehr getan, dass er einen zweiten Schritt gemacht hat. Und ich habe leider kein gescheiteres deutsches Wort gefunden. Ich habe es genannt Bekenntnis justiert. Was macht nämlich Daniel? Wenn ihr zugehört habt, ich gebe zu, es war viel Text. Er hat immer vom Wir gesprochen. Daniel hat sich eingegliedert in das Volk und er hat ja mit meinen Worten gesprochen zu Gott nichts anderes gesagt als, hey, du hast recht, wir waren so schlecht und so gottlos und sind so von dir weggerannt, dass es uns gerade recht geschieht, dass wir jetzt im Exil gelandet sind. Er hat immer vom Wir gesprochen. Er hat nie gesagt, die anderen. Und wer, wenn nicht Daniel, hätte ja, also so menschlich gesehen, ne, Grund gehabt zu sagen, also an mir lag es ja jetzt wirklich nicht, dass wir im Exil gelandet sind, sondern das waren die anderen. Aber was macht Daniel? Er gliedert sich ein in seine Gemeinschaft, in das Volk und er stellt sich dazu und sagt, nein, ich gehöre genauso dazu wie alle anderen auch. Und in dem Moment justiert er sich. Wenn wir etwas justieren, dann richten wir es aus, dann setzen wir es, bei unseren technischen Geräten nennen wir es die Werkseinstellungen. Und die Werkseinstellung, die lautet ganz einfach, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und vielleicht ist es jetzt echt trivial für dich zu hören und absolut keine Überraschung. Aber wenn Gott Gott ist und ich Mensch bin, wer bin ich dann, dass ich von Gott etwas verlangen darf und ihm sauer sein darf, wenn er es nicht tut? Wir leben in einer Zeit, in der wir ja heute im Internet was bestellen und morgen landet es im Briefkasten oder wird vom Postboten gebracht, das Paket. Das ist ja crazy. Heute bestellen wir es, wissen wahrscheinlich nicht mal, wo das Lager steht, aber morgen haben wir das Produkt schon da. Ja, meine Güte, wenn wir von so einer Zeit umgeben sind und heute beten und morgen ist keine Gebetserhörung da, dann kriegen wir die Krise. Nur leider gibt es keine Kundenreklamation oder so wie bei Amazon, dass wir dann sagen können, hey Gott, was ist jetzt los? Aber wenn wir mit diesem Gedanken beten, dass wir von Gott etwas verlangen dürfen, weil er es uns schuldig ist, dann wird's halt schräg. Und dann wird es in der Zeit, wo wir heute was bestellen und morgen wird es geliefert, wird es noch schräger, weil wir es beim Gebet nicht erleben. Wir dürfen alles von Gott verlangen im Sinne von, wir dürfen mit ihm reden. Meine Kinder dürfen alles von mir verlangen. Das sage ich ihnen immer. Ihr könnt alles zu mir sagen, ihr kriegt es nur nicht. Ganz einfach. Also, aber sie dürfen mir alles sagen und alle, die Eltern sind und alle, die mal Kinder waren, also alle hier kennen diesen blöden Spruch. Weißt du, wir wissen halt schon manchmal besser, was gut für dich ist. Wie habe ich das gehasst, wenn meine Eltern es gesagt haben? Und wahrscheinlich hassen es meine Kinder, dass ich das auch manchmal sage. Aber so ist es mit Gott. Und das Schöne ist, bei ihm nervt es nicht, bei ihm ist es die Wahrheit. Aber wenn wir mit dieser Haltung herangehen, ich habe etwas zu verlangen, weil Gott mir das schuldig ist, dann wird es schräg. Nein, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Und Daniel tut genau das. Daniel gliedert sich ein in dieses Gott ist Gott und er ist Mensch, aber er gliedert sich auch ein in sein Volk. Ich habe nur mal so Satzanfänge. Wir haben gesündigt, wir sind abgewichen, wir müssen uns schämen. Das kommt zweimal in zwei Versen direkt hintereinander. Also da scheint er wirklich zu sagen, wir müssen uns schämen. Er ist Teil dieses Volkes. Und wenn es heute um Einflussnahme durch Gebet geht, auch in unserer Gesellschaft, dann passiert das doch ganz schnell. Ich nehme mich da gar nicht aus, wenn wir an die große Politik denken, an den Bundestag denken, an unsere Bundesregierung denken. Die da oben, sagen wir ganz schnell, denken es vielleicht auch nur, haben so diese Haltung, ja, was tun wir schon? Die sind so weit weg. Ja, Berlin, Wutachtal, das ist halt schon eine Ecke. Und die wissen noch gar nicht mehr, was die Menschen bewegt. Je näher wir an die Politik herangehen, hier im Kommunalen oder so, wird es vielleicht anders. Dann kennt man auch den einen oder anderen im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat, so. Und das, ja, man hat eine gewisse persönliche Nähe, aber fühlt sich trotzdem nie so ganz verstanden. Daniel war sich einer Sache bewusst, gesellschaftlich bist du immer Teil des Systems. Es gibt keinen die da oben, es gibt keinen die anderen, es gibt nur ein Wir. Natürlich regieren die Politiker und Politikerinnen nicht immer so, wie man selber das möchte, logisch. Aber wir sind nie außerhalb des Systems. außer du bist Reichsbürger. Sie versuchen genau das. Oder du wanderst aus. Ja, okay, bitte. Solange du aber hier in Deutschland lebst und deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin bist, bist du immer Teil des Systems. Und dann kannst du nicht sagen, die da oben, die bösen anderen. Nein, du bist Teil dieses Systems. Die Frage ist nur, willst du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein? Willst du ständig jammern und klagen oder willst du etwas dagegen tun? Und was? Dazu komme ich gleich. Es ist aber unsere Aufgabe und unsere Verantwortung als Christinnen und Christen zu sagen, nein, ich will nicht Teil des Problems sein und die soziale Ungerechtigkeit in unserem Land immer wieder vor mir hertragen, wie schlimm das alles ist. Und dass die Politikerinnen und Politiker doch nichts tun dagegen. Kannst du machen. Das ist das, was ich auch meinen Kindern immer wieder, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, kann ich ihnen sagen, du kannst jetzt echt noch eine Weile rumjammern, aber du versaust dir damit nur dein Mittag, Abend, deine Ferien, keine Ahnung was. Ich mache es leider auch so. Und ich denke, manchen von euch geht es auch so. Wir jammern schnell mal und danach merken wir erst, boah, es war so sinnlos, weil geändert hat es nichts. Was sagt die Bibel? Können wir durch unsere Sorgen unserem Leben auch nur eine Spanne, also auch nur ein Teil hinzufügen? Nein. Also lassen wir es doch. Oh, ist das leicht gesagt in der Theorie. Ich bin manchmal der Erste, der klagt und jammert. Das ist nicht so einfach, aber wir sind nicht außerhalb des Systems. Ein letzter Gedanke, und der ist so trivial, dass ich denke, das ist doch gut, den heute Morgen nochmal zu hören. Wenn wir beten, reden wir mit einem guten Gott. Wir haben vorhin gesungen von diesem Schöpfer dieses Universums, von dem Good Good Father haben wir eben gesungen. Wir singen und wir beten zu einem ewigen Gott, zu dem Gott, der immer war und der immer sein wird. In Jakobus im ersten Kapitel heißt es, in ihm ist keine Veränderung von Licht und Finsternis. Gott ist also im besten Sinne berechenbar. Wir wissen, dass er gut ist und dass bei ihm Licht ist und dass er das Gute für uns will. Es gibt keine Veränderung. Gott ist nicht morgen plötzlich böse. Wir beten zu einem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit sein wird und war und gut zu dir ist. Manchmal wünsche ich mir, wir würden jetzt an dieser Stelle so aufspringen wie gestern Abend alle Bayern-Fans, die das 4:0 bejubelt haben. Aber stattdessen sind wir ja so Routine-Christen geworden, dass uns das gar nicht mehr großartig bewegt. Dass wir zu einem Gott beten, der durch und durch und durch und durch gut ist, der nur gut ist. Ausgerechnet im Buch der Klagelieder heißt es, Herr, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o Herr. In Psalm 36 steht, Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Und Jesus setzt noch eins oben drauf und sagt einmal, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Ich liebe Jesus, wie er ganz praktisch predigt und sagt, ihr seid schlecht und trotzdem wollt ihr doch für eure Kinder nur das Beste. Und gebt es ihnen. Naja gut, nicht alles. Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Ich würde das manchmal für mich gerne wünschen und ich wünsche es auch dir, falls du es verlernt hast, dass du staunen kannst darüber, dass es nicht darauf ankommt, was du denkst, was du fühlst, was du glaubst. Gott ist gut. Gott ist gut. Und es ist unabhängig davon, ob du das gerade glauben kannst, ob du es jemals geglaubt hast oder ob du es jemals glauben wirst. Ich wünsche es dir. Es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott gut ist. Wie du zu ihm stehst, wie du ihn findest, ändert nichts an der Tatsache, dass Gott durch und durch und durch und durch gut ist. Und das sollte uns im Gebet auch und gerade für unsere Regierenden im Großen und im Kleinen doch zuversichtlich stimmen, dass Gott eingreift. Nicht, weil wir die in der Stellung sind, dass wir etwas von ihm verlangen dürfen, weil er uns etwas schuldig ist, sondern weil dieser Gott, der so gut ist, unsere Gesellschaft durch Gebet verändert. Im Neuen Testament gibt es einige Stellen, die uns darauf hinweisen, dass wir für die Obrigkeit, so wie Luther es übersetzt, beten sollen. Und schnell sind wir da dran, dass wir sagen, boah, was nützt es schon für Politiker zu beten? Was nützt es schon für die Regierung zu beten? Die sind noch so weit weg. Warum soll ich für die beten? Soll ich euch ein Beispiel sagen, warum es sich lohnt, dafür zu beten? 30 Jahre war es gestern her, dass die Mauer gefallen ist. 30 Jahre. Und glaubt ihr, das war, weil Gorbatschow und Kohl dicke Freunde waren? Wer weiß. Ich glaube, es gab ganz viele, die das beherzigt haben, was in 1. Timotheus 2 steht. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Es gab so unzählig viele Gebetsnächte, Gottesdienste in der ehemaligen DDR, wie wir es nennen, dass dieses Wunder geschehen ist. Diejenigen von euch, die vor 30 Jahren 20 und älter waren, die können es noch viel mehr nachvollziehen als ich. Mir ist es erst in den letzten Jahren, wenn man sich mal mit der Politik und der Geschichte noch mehr befasst hat, auch was heute politisch so geht, immer deutlicher geworden, was das für ein Wunder war, dass vor 30 Jahren Deutschland wiedervereinigt war. Warum? Ich bin der festen Überzeugung, weil es Menschen gab, en masse, die dafür gebetet haben, dass das geschieht. Und dieses Gebet für die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, ist uns heute auch aufgegeben. Und ich habe vorhin gesagt, dass wir heute nicht nur von Daniel hören, sondern auch von einer anderen wunderbaren Person, nämlich von Julia. Julia hat genau dieses Gebet für die Regierenden und Verantwortlichen unserer Stadt sehr auf dem Herzen. Und ich hatte sie gefragt, ob wir uns ein paar Takte unterhalten können, warum ihr das so wichtig ist. Und sie hat zum Glück Ja gesagt. Das wichtigste Jahr hast du Ronald gegeben, aber dieses Jahr, jetzt war auch schon gut. Also komm doch mal nach vorne und gebt ihr doch mal einen Applaus. Julia hat eine große Leidenschaft, wir hatten nämlich schon mal darüber geredet, für die Stadt zu beten. So, es heißt, das Suche der Stadt Bestes, haben wir das letzte Mal auch gehört. Was heißt denn für dich die Stadt? Wer ist für dich die Stadt, Suche der Stadt Bestes?
Die Stadt ist, glaube ich, für mich, also in erster Linie die Bürgermeister. Das sind die, die mir eigentlich als allererstes so in Sinn kamen, wo ich angefangen habe, damit zu beten, und allgemein alle, die politisch irgendwelche Entscheidungen treffen und Verantwortung tragen.
Ja. Und was war für dich, also ausschlaggebend, dass du auch verstärkt jetzt so in den letzten Monaten, dir das so auf dem Herzen liegt, dass also wir haben ja schon öfters drüber geredet auch, ja, und ich finde es total faszinierend. Was gab es einen Anstoß oder einen Gedanke oder warum ist das für dich so wichtig?
Also eigentlich kam es dadurch, ihr wart, glaube ich, im Mai auf dieser K5-Konferenz und ich habe mir im Nachhinein in den Pfingstferien die Vorträge angeschaut, beim Fensterputzen nebenbei gehört so ungefähr. Und ich
also
weiß
alle
gar
Fenster
nicht,
putzen?
Genau, also ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Vortrag es war und wer es gesagt hat, aber da kam eben auch dieser Vers aus 1. Timotheus 2, betet für alle Menschen und für die, die in der Regierung sind. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, aber ab dem Zeitpunkt ist mir erstens dieser Vers immer wieder begegnet, wo ich denke, hoppla, also irgendwie macht das was mit mir. Und immer wieder dieser Gedanke in erster Linie, bete für die Bürgermeister. Bete für unsere drei Bürgermeister hier im Wutachtal und weitgehend halt noch auch dann für die Stadträte und für die Gemeinderäte, die einfach Verantwortung haben. Also geh von dir selber weg und ja, gehe ein Stück weit aus unserem gewohnten Wohlfühl beten für die Gemeinde raus, sondern hin zu denen, die einfach auch diese Verantwortung tragen. Also ich bete ja jetzt auch schon seit einer Weile mit der Regina, einer ganz, ganz lieben Person da hinten, für die Verantwortlichen bei uns halt einfach hier in der Gemeindeleitung, wo ich immer wieder denke, wir haben da tragen da einfach Verantwortung im Gebet mit. Und warum sollen wir nicht genauso für die, die einfach diese politische Verantwortung haben, da genauso mit einsteigen und mit beten? Also ich finde das also toll, was du erst davor hattest, diesen Satz, ja, es ist ein Mitkämpfen an Gottes Seite. Und Gott ist der Herr der ganzen Schöpfung und trotzdem dürfen wir mit einsteigen in solche Gebete. Also ich finde, das ist so ein Privileg, wenn man sich das wirklich mal so deutlich macht, ja, und wir können die Verantwortung, die Sie haben, im Gebet mittragen.
Ich frage mal ein bisschen provokant: Würdest du unseren, also ich sage jetzt mal Städte, ja, also Wutösching, Eggingen, Stühlingen sind Weltstädte, ja, das heißt, der Suche der Stadt Bestes, würde es unseren Städten besser gehen, wenn wir mehr für sie beten würden?
Ja. Das denke ich ganz klar. Also ich hatte die letzten Tage immer wieder so diesen Satz im Kopf. wie viel Segen entgeht uns dadurch, dass wir nicht für die Verantwortlichen beten. Und ich habe dann mich auch so gefragt, wie anmaßend ist es von mir, nicht für sie zu beten, wo wir doch den Auftrag haben, für sie zu beten. Also ich glaube, dass da so viel Kraft und Dynamik drin liegt, die wir vielleicht manchmal gar nicht sehen und die wir manchmal gar nicht abschätzen können, weil es halt vieles geistliche Kämpfe irgendwo in der geistlichen Welt halt auch sind, die ausgetragen werden durch das, was wir tun. Aber ich glaube, wir können durch Gebet bewegen und Dinge halt einfach anstoßen.
Und wenn du jetzt sagst, so, wir können Dinge anstoßen oder bewegen, gibt's, also, und wir stehen ja noch ehrlich gesagt am Anfang damit. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt so die große betende Gemeinde für die Politik im Großen sind. Und jetzt sagst du aber anstoßen, gibt's irgendwie so ein Ende oder ein Ziel oder ein großes Bild, wo du sagst, das wäre cool, da hinzukommen?
Also so meine ganz große Vision, ich bin ein Träumer, aber ich habe auch mal den Spruch gehört, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen, von daher träum groß. Mein großer Wunsch oder mein großes Bild wäre eigentlich, was wäre, wenn die Verantwortlichen in der Politik, wenn sie vor großen Herausforderungen stehen, wenn Wahlen anstehen, wenn große Entscheidungen getroffen werden, was wäre, wenn die bei uns Gebet suchen, zu uns kommen, zum Beispiel ins Ansbetungszentrum und für sich beten lassen für diese Entscheidung. Also das, klar, das ist jetzt noch ganz groß und ganz weit, aber das wäre so mein Herzensanliegen, wo wir, ich glaube, einfach positiv Einfluss nehmen könnten und für sie da sein könnten.
Cool. Wo kann man das konkret machen?
Also ich bin ja schon zielorientiert und ich habe beim letzten 24-Stunden-Gebet hatten die lieben Leute, wo ich auch nochmal ganz sehr Danke sagen will, dass ihr das so toll macht, diese Idee ja für verschiedene Dinge zu beten. Und wo Regina und ich im Gespräch waren, sind wir auch mal drauf gekommen, hey, warum sollen wir nicht gerade für solche speziellen Dinge in diesem 24-Stunden-Gebet beten? Und das letzte Mal habe ich eben vor dem Feierabend in diesem 24-Stunden-Gebet mir auch eine Stunde Zeit genommen, direkt halt für die lokale Politik zu beten. Und ich würde das wahnsinnig gern auch weiterhin anbieten. Mein Problem ist nur, aus familiären Gründen bin ich jetzt über den ersten Advent nicht da. Das heißt, wenn sich irgendjemand von euch jetzt angesprochen fühlt und das genauso auf dem Herzen liegt, würde ich mich so freuen, wenn das jemand von euch beim nächsten 24-Stunden-Gebet übernimmt und beim Mal drauf das dann mit mir zusammenträgt. Also würde ich mich wirklich riesig freuen.
Ihr habt's gehört. Das nächste 24-Stunden-Gebet ist am Freitag, Samstag vor dem ersten Advent, Ende November. Ja. Vielen Dank, Julia, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Wir könnten noch lange reden, aber wir wollen es ja auch noch konkret werden lassen. Wir wollen Gott noch anbeten mit Liedern. Wir wollen für unsere Städte auch beten. Jetzt sage ich schon Städte ganz normal, also für unsere Orte. Vielen Dank dir. Und wenn man es mit einem Satz zusammenfasst, warum sollen wir denn das Ganze tun? Heißt es im 1. Timotheus 2, damit wir in Ruhe und Frieden leben können.
Darf ich was zwischenfügen?
Ja.
Auf Allianzkonferenzen hat es mal gegeben, da waren Politiker, Kauder und so weiter, die haben darum gebeten, dass man für sie betet.
Das ist, vielen Dank, dass du das sagst. Es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die sind dankbar. Ja, dass man für sie betet und bitten darum. Und im 1. Timotheus heißt es, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Und das ist kein Ruhe und Frieden im Sinne von Füße hochlegen, Chips essen und Sportschau gucken, sondern Gottes Friede ist der Friede, der diese Welt erfüllt und Dinge heil macht, Dinge gut macht. Und darum geht es. Und wenn wir jetzt zusammen Gott anbeten, wenn wir Lieder singen, wenn wir beten, auch Zeiten des Gebets haben werden, dann steigen wir bewusst mit einem Lied ein. Ich hoffe, ihr habt es nicht jetzt irgendwie gestrichen oder so, dass wir gerade vor der Predigt schon gehört haben. Das heißt, Good, Good Father. Also dieser über alles gute Vater, zu dem wir beten und mit dem wir beten und an dessen Seite wir kämpfen.